Bayern 2 Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens.
Unser Kaiserreich im Osten. Die britische Kolonialzeit in Indien.
In der Nacht vom 14. zum 15. August 1947 ist das Parlamentsgebäude in Neu-Delhi hell erleuchtet. Sämtliche Abgeordneten sind anwesend. Genau um Mitternacht erlangt Indien seine Unabhängigkeit von der britischen Kolonialherrschaft. Jawaharlal Nehru, der erste Premierminister des Landes, hält eine berühmt gewordene Rede.
Um Mitternacht, wenn die Welt schläft, wird Indien zu Leben und Freiheit erwachen. Es ist dies ein Augenblick, wie er selten ist in der Geschichte. Wir lösen uns von dem Alten und begegnen dem Neuen. Ein Zeitalter endet. Und die Seele der Nation, die lange unterdrückt war, äußert sich frei und ungehemmt.
Die Kolonialherren gehen. Gekommen waren sie vor fast 350 Jahren, als Händler. Dann waren sie zu Eroberern geworden, schließlich zu Beherrschern. Sie hatten aus dem Land herausgeholt, was herauszuholen war. Gold und Gewürze, Tee und Tabak, Seide und Salpeter und vieles andere mehr. An seiner wirtschaftlichen Entwicklung hatten sie kein Interesse. Als Indien unabhängig wird, liegt der Pro-Kopf-Verbrauch an Elektrizität bei 5% des amerikanischen. Die Fischfangindustrie an der über 6000 Kilometer langen Küste liefert nicht einmal 1 Pfund Fisch pro Kopf und Jahr. Die Stahlindustrie.
Of course, natürlich. Wir Briten waren Ausbeuter. Bei Gott und der Königin, wir sollten es inzwischen gewöhnt sein, dass immer nur von dem gesprochen wird, was wir aus Indien mitgenommen haben. Nie von dem, was wir brachten und zurückließen. Vor dem hervorragenden Beamtenapparat, der unabhängigen Justiz, der professionellen Armee, dem repräsentativen Regierungssystem, in dem indische Politiker jede Menge Gelegenheit hatten, Erfahrungen zu sammeln. Und last but not least, der modernen, großzügig geplanten Hauptstadt mit Regierungs- und Repräsentationsbauten und so weiter und so fort. Was davon hatten die Inder denn vorher? Nichts.
Sie hatten eine andere Kultur. Als die britische Ostindien-Gesellschaft Anfang des 17. Jahrhunderts Gesandte an den Hof des indischen Kaisers schickte, um mit ihm einen Handelsvertrag zu schließen, waren sie, die Engländer, die Bittsteller. Jahangir, der vierte Kaiser aus der Mogul-Dynastie, herrschte über ein Reich, das weite Teile der heutigen Staaten Indien, Afghanistan und Pakistan umfasste. Seinen rund 100 Millionen Untertanen ging es vergleichsweise gut. Er war ein aufgeklärter Mann, der die Wissenschaften förderte, an seinem Hof Hunderte von Malern und Musikern beschäftigte und in beispiellosem Luxus lebte. Ein Engländer, der miterlebte, wie der Kaiser zu einer Reise aufbrach, hinterließ eine eindrucksvolle Beschreibung von ihm.
Ein Diener gürtete ihn mit Schwert und Schild, die überall mit großen Diamanten und Rubinen besetzt waren. An einer Seite hing ein ungefasster Rubin von der Größe einer Walnuss herab, an der anderen ein ebenso großer Diamant. Und in der Mitte war ein Smaragd in der Form eines Herzens, aber sehr viel größer. Seine Schärpe bestand aus großen Perlen, Rubinen und durchbohrten Diamanten. Um den Hals trug er eine sechsfache Kette aus Perlen, wie ich sie so groß noch nie gesehen hatte. An den Ellbogen diamantbesetzte Armbinden und um die Handgelenke jeweils 3 sehr kostbare Armreifen.
Am Handel mit England war der indische Herrscher nicht sonderlich interessiert. Das Inselreich hatte ihm zu wenig zu bieten, um ein ebenbürtiger Partner zu sein. Immerhin schickte er einen freundlichen Brief an König James I., in dem er der Ostindien-Gesellschaft erlaubte, Handelsniederlassungen zu gründen.
Aufgrund der Versicherung ihrer königlichen Zuneigung habe ich allen Fürstentümern und Häfen meines Reiches den Befehl erteilt, die Kaufleute englischer Nation als die Untertanen meines Freundes zu empfangen. Meine Gouverneure sind angewiesen, ihnen die Freiheit zu gewähren, die sie wünschen, um Handel treiben und Waren in ihr Heimatland ausführen zu können.
In den folgenden 100 Jahren gelang es den Briten, zwei große Handelsnationen, die Portugiesen und die Holländer, weitgehend aus dem Indiengeschäft zu verdrängen. Nur die Franzosen machten ihnen noch Konkurrenz. Zwischen ihnen und den Briten kam es zum Krieg, dem sogenannten Siebenjährigen Krieg, dessen Kampfhandlungen sich jedoch über die ganze zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts hinzogen und auch auf indischem Boden ausgetragen wurden. Gleich zu Anfang 1746 nahm die französische Marine das Handelszentrum Fort St. George bei Madras ein, dem heutigen Chennai.